Okay, unser Thema heute Abend kann ein kritischer Mensch der Bibel glauben. Letzte Woche habe ich meine Familie vorgestellt. Ich wohne in Hendorf. Wir sagen dazu Chicken Village. Und ich wollte immer reich werden. Kinderreichtum war meine einzige Chance. Und das ist ein Familienporträt. Aber ich habe versprochen, ein anderes mitzubringen. Das ist vielleicht nicht so gute Qualität. Die Buben sind alle etwa 20, 25 Zentimeter größer als hier am Bild, aber ich wollte euch etwas von meinem Reichtum zeigen. In unserer Familie haben wir derzeit zwei Studenten an der Universität, oder einer an der Universität, einer an einer Akademie, und fünf Schüler in der Schule. Ein Gymnasiast in einem neusprachigen Gymnasium, einer auf der HTL, einer in der stinknormalen Hendorfer Hauptschule und zwei in der Hendorfer Volksschule. Und so wie Sie sehen, ich bin nebenberuflich beschäftigt als Familienbeauftragter für Sprechstunden und Elternsprechtage. Ich bin dauernd unterwegs mit den vielen Kindern. Einmal, ein Sohn kam nach Hause vom Gymnasium und er sagte, meine Lehrerin hat ein Problem, Papa. Ich sagte, was ist das? Sie sagte, ja, sie redet so deppert über die Bibel. Sie weiß nicht, wovon sie spricht. Und die nette Geschichtslehrerin, die Frau Professor Dr. Magister sowieso, es ist eher ein Wunder, wenn ein Amerikaner die ganzen Titel aneinander reihen kann, aber naja, sie hat tatsächlich begonnen, über die jüdische Geschichte zu reden und jeden Tag im Geschichtsunterricht die Bibel kritisiert. Sie hat begonnen mit Beispielen wie König Salomon und sein glorreiches Reich, das sei eine Erfindung von der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Als Israel brauchte eine glorreiche Vergangenheit, haben sie das Ganze erfunden, und übrigens ist es erwiesen, dass die Königin von Seba erst 500 Jahre später gelebt hat, und so das ist alles zusammengezimmert. Und jede Woche ist er nach Hause gekommen mit ein paar Geschichten, und wir sind dann in der Früh in eine Bäckerei gefahren, ganz allein zu zweit, und wir haben die Fragen anhand der Bibel dann ausgebügelt. Aber eines Tages ging die liebe Frau zu weit. Sie sagte, naja, Jesus war ein sehr geläufiger Name damals im ersten Jahrhundert, und am Schluss, der Pilatus hat nicht gewusst, ob er den richtigen Jesus erwischt hat. Es ist sehr zweifelhaft, ob Jesus jemals gekreuzigt wurde, geschweige, dass er auferstanden ist, und das Ganze kann man nicht glauben. So, ich habe meine erste Sprechstunde in der Schule erlebt. Die Frau Professor Dr. Magister hat mir dann gesagt, Herr Colvin, wieso sind Sie dort? Ihr Sohn, ihm geht es sehr gut in beiden Fächern. Und er ist sehr engagiert im Unterricht. Ich sagte, ja, deswegen bin ich da. Wissen Sie, Sie haben die Heilige Schrift immer wieder kritisiert. Sie sagte, ja, wissen Sie, Herr Colvin, die Kinder sind in einem Alter, wo man irgendwie kritische Gedanken anstellen muss, und ich will die Kinder nicht verunsichern, aber wir reden über einen anderen Blick der Geschichte. Ich sagte, ja, ich weiß. Und sie sagte, ich will ihren Sohn seinen Glauben nicht zerstören an Gott. Ich sagte, das haben sie wohl nicht getan. Sie haben es aber geschafft, seinen Glauben zu zerstören an sie. Und die Frau sagte, ja, wieso? Und ich sagte, können Sie sich erinnern, wie mein Sohn vor allen Kindern Sie gefragt hat, ob Sie jemals das Neue Testament von Deckel zu Deckel gelesen haben? Und Sie sagten, nein. Ja, ich kann mich erinnern. Ich sagte, die Kinder haben ihn ausgelacht, aber es war eine ernste Sache. Er weiß schon in seinem Alter, dass es nicht seriös ist, aufgrund von Sekundärliteratur solche Behauptungen zu machen. Sie haben die Bibel nicht gelesen und sie machen andauernd bibelkritische Behauptungen. Und ich sagte, wenn man redet über solche Sagen wie dies Gilgamesch-Epos und die Sinnflut-Berichterstattung von Mose. Oh ja, Herr Colvin, das ist eine Frage, sagte sie. Wer hat von wem abgeschrieben? Hat Mose nicht abgeschrieben von dem Epos? Sagte Frau Doktor, haben Sie den Epos hier gelesen? Oder haben Sie gelesen, was Mose geschrieben hat? Und dann wurde sie sehr still. Ich sagte, wissen Sie was? Sie arbeiten in einem Land, wo jeder sich Christ nennt und viele Christen sind. Und Gott sei Dank kriegen die Kinder eine gewisse christliche Erziehung. Aber viele sind nicht befestigt in der Bibel, genau wie sie nicht sind. Und wenn sie den Kinder glauben, diese jungen Kinder angreifen, dann sagt Jesus, es wäre besser für sie, wenn jemand einen Mühlstein sie anbindet und sie auf die tiefste Stelle des Meeres versinkt. Wollen Sie ein Buch über die Bibel lesen aus einer anderen Sicht? Und dann hat sie das Buch über angenommen. Ich erzähle diese Geschichte, weil es nicht das einzige Mal ist, wo ich mache solche Erlebnisse. Leute von Haus aus mit Vorurteilen und Kritik, das ist erwiesen und das ist erwiesen. Und sie haben sich gar nicht mit der Materie beschäftigt. Ich war unterwegs zurück von Wien, Schwechert, und ich war in meinem Lieblingsgebäude da in Wien. Das ist der Westbahnhof. Die Züge nach Salzburg interessieren mich. Bin mit einem eingestiegen, er hat sein Buch rausgeholt, ich meins, und ich sage, was lesen Sie da? Und es war ein Buch über die Zeitgeschichte des Alten Testaments. Und er schaute mein Buch an, und es war ein Buch von Professor Bruce, das historische Umfeld des Neuen Testaments. Ich sagte, interessant, was Sie lesen. Er sagte, ebenfalls, was Sie lesen. Was machen Sie von Beruf, fragte ich. Er sagte, ich bin Theologe und Jugendmitarbeiter in einem Orden. Ich sagte, ja, ich tue etwas Ähnliches. Und wir haben dann miteinander gesprochen. Und wir redeten über die Jugendarbeit und er fragte mich, sagen Sie mal, Herr Colvin, glauben Sie, dass Rauschgiftsüchtige durch den christlichen Glauben befreit werden können von ihrer Zucht? Ich sagte, ja. Er sagte, das glaube ich nicht. Ich arbeite mit solchen auch und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich sagte, wissen Sie, darf ich eine Frage stellen? Ja, sagte er. Ich sagte, haben Sie jemals das ganze Neue Testament, 350 Seiten, von Deckel zu Deckel gelesen? Er sagte, ja, wir machten Exegese in gewisse Bücher während meiner Studienzeit und ich lese irgendwie die Andachten meines Ordens, aber ich kann nicht sagen, dass ich je das Neue Testament so gelesen habe. Und auf einmal war das Gespräch sehr persönlich, denn ich wechselte von Sie zu Du. Ich sagte, du frecker Kerl. Ich sagte, du gibst dich als Theologe aus, du hast Theologie studiert, du solltest etwas wissen und jungen Menschen vermitteln können in deiner Arbeit und du hast nicht einmal ein Buch mit 350 Seiten von Deckel zu Deckel gelesen. Und dann war ein ganz tolles Gespräch bis St. Pölten. Er bedankte mich für das Gespräch und ich fand in ihm einen redlichen Mann. Er war wirklich bemüht dann, und interessiert an das, was er gehört hat. Er sagte, wissen Sie, ich werde jetzt beginnen, das Neue Testament systematisch zu lesen. Der Titel unserer Vortragsreihe kommt aus dem Evangelium des St. Lukas. Kritische Anfragen an den historischen christlichen Glauben. Darf man kritisieren? Ja. Aber wir wollen heute Abend fragen, ob ein kritischer Mensch wirklich der Bibel glauben kann. Das Ziel meiner Vorträge sage ich geradeaus. Mein Ziel ist, dass Sie, meine Zuhörer, angespornt werden, das Neue Testament einmal kritisch, das heißt mit erwachsenem Verstand, zu lesen. Viele meinen, dass sie kritisch sind, weil sie eine Sache ablehnen. Aber diese Art von Kritik kennt auch der Bauer, der nicht ist, was er nicht kennt. Sieh, der Bauer mag so wählerisch sein wie der Kenner, aber kennen tut er nicht viel, wenn er nicht etwas probiert. Irgendwie, was unter dem Deckmantel von Kritik oft läuft in diesem Land und auch in meiner Heimat, ist eine Ablehnung von Haus aus von traditionellen Werten. Ohne sie wirklich zu durchleuchten, und zu sehen, ob es wirklich einen Grund gäbe, so was zu glauben und so zu handeln. Einmal stellte ich eine sehr freche Frage in Zagreb. Ich habe eine Vortragsreihe gehalten auf dem Messegelände, in dem World Trade Center. Und ich fragte, wie viele von euch sind Christen? Steht auf. Und das ganze Zimmer ist aufgestanden. Hunderte von Menschen. Und dann habe ich gesagt, wie viele von euch haben das Neue Testament einmal gelesen, sie dürfen weiterstehen. Und wumm, der ganze Saal hat sich niedergesetzt. Und ich verspreche Ihnen heute Abend, das habe ich nur einmal in meinem Leben getan, ich werde es nie wiederholen. Das war eine bodenlose Frechheit. Gott hat mir längst vergeben, aber das beweist etwas. Überleg das mal. Ein Buch im Umfang von einem Stefan Zweig-Roman. Ein Buch, das die ganze Weltgeschichte grundlegend verändert hat. Der Grund, warum wir überhaupt Krankenhäuser haben in unserer Stadt. Der Grund für so viel Wohltätigkeit in der Geschichte. Etwas, was Millionen von Menschen ihr Leben verändert hat von Grund auf. Und wir nennen uns nach einem Mann, dessen Werk wir nie gelesen haben. Wieso ist es nicht modern, an die Bibel zu glauben? Einige Annahmen. Zunächst einmal, wie ich gesagt habe, haben viele Erwachsene, und das Wort will ich immer wieder betonen heute Abend, viele Erwachsene nie darüber nachgedacht. Viele bildeten ihre Meinung über die Heilige Schrift und ihre Botschaft aus Eindrücken aus ihrer Schulzeit. Und ich kann dir sagen, alles andere war uns wichtiger als der Religionsunterricht im Allgemeinen. Deswegen zeigt man heute so viele Videos und man beschäftigt die Kinder mit irgendwas, damit sie sich nicht gegenseitig umbringen in der Religionsstunde. Oder unsere Meinung wird gebildet vom Hörensagen, ohne das Buch selbst jemals nachdenklich gelesen zu haben. Wenn Sie 19 Jahre alt oder älter sind, und wenn Sie jünger sind, werden Sie es heute Abend nicht zugeben. Wenn Sie 19 Jahre alt sind oder älter sind, dann haben Sie die Verantwortung übernommen, Ihre eigene Meinung zu bilden. Und so, meine Herausforderung ist, dass Sie einmal selber das Neue Testament lesen und Sie machen sich ein Bild. Es gab eine Zeit in diesem Land, wenn man sie mit einer Bibel gefunden hätten, wären sie sofort im Gefängnis, im Kerker, gefoltert, unter Umständen verbrannt. Eine Bibel kostete etwa 1,5 Jahresgehälter von einem Arbeiter. Und Menschen haben sich Bibel angeschafft, sie haben gespart, um dieses Buch kennenzulernen. Das Buch heute kostet in etwa der Preis von einem oberösterreichischen Wiener Schnitzel heute. Nicht einmal ein Salzburg-Stadt Wiener Schnitzel. Und die Leute machen sich kein Bild. Es ist ihnen nicht wert. Der zweite Grund, warum es nicht modern ist, an der Bibel zu glauben, ist, dass Leute heute davon ausgehen, dass damals in der vorwissenschaftlichen Zeit die Leute leicht gläubig waren. Ich meine, es ist leicht, an die Übernatur zu glauben, wenn es keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt. Wie der Obelix mit seinen Fingern durch sein Haar gefahren ist und es hat gefunkelt und der Miraculix hat gesagt, ein Dämon ist in deinem Kopf. Ja, jetzt wissen wir, das ist statischer Strom. Damals haben sie das nicht gewusst. So man geht davon aus, die Leute, die die Bibel geschrieben haben, das waren leichtgläubige Leute, die viele Geschichten da beigefügt haben. Und wer weiß, ob man das ganze Glauben in Ernst nehmen kann. Aber letzte Woche haben wir gesehen, dass Lukas-Evangelium von einem Mediziner geschrieben ist. Von einem Arzt. Dass er beschreibt Wunder der Heilung mit medizinischen Begriffen. Dass er es deutlich macht, als dass er schreibt, um die Zuverlässigkeit der Dinge zu belegen, mit denen die Christen damals mündlich unterrichtet wurden. Er sagt, Theophilus, du Hochedler, du, ich schreibe, da ich allem genau gefolgt bin von Anfang an, und da ich geredet habe mit Augenzeugen und Diener des Wortes Gottes und alles genauestens geprüft habe, jetzt schreibe ich dir, um dich von der Zuverlässigkeit dieser Berichte zu überzeugen. Und er beginnt in seiner ersten Geschichte, und ich beziehe mich nochmals auf letzte Woche, mit einem Priester, der konfrontiert wird mit der Verheißung, dass seine alte Frau, Ehefrau, unfruchtbare Ehefrau, ein Kind gebären wird. Dass Gott etwas Übernatürliches tut. Wie ihr wisst, der Priester hat zu glauben, was der Herr Gott sagt. Er ist ein Berufsgläubiger sozusagen. Aber dieser war ein kritischer Mann, er war nicht leichtgläubig. Und als der Engel Gabriel ihn konfrontierte mit Gottes Vorhaben für sein Leben, er weigerte sich zu glauben, das ist unmöglich, Gabriel. Er war kritisch. Und der heilige Matthäus beginnt seinen Evangeliumsbericht mit einem anderen Mann namens Josef. Und als Josef darauf kam, dass die heilige Maria schwanger war, er wollte sich von ihr scheiden lassen. Er war nicht leichtgläubig. Er hat nicht geglaubt, dass sie irgend auf einer schmutzigen Toilettendeckel gesessen war oder dass irgendein Engel ihr gesagt hat, du kriegst ein Kind, ohne mit einem Mann zusammen zu sein. Das hat er nicht geglaubt. Er war ein ganz normaler, rotblütiger, normalsterblicher Mensch des ersten Jahrhunderts. Und wenn seine Verlobte schwanger wurde, dann wollte er sich von ihr trennen. Seht ihr, die Menschen, die Bibel schreiben, die Leute, die die Bibels Geschichten erlebt haben, das waren keine leichtgläubige, bescheuerten Leute. Das waren Menschen wie Sie und ich, die kritisch ihre Gedanken über das Leben machen. Der dritte Grund, warum Menschen oft an die Bibel nicht glauben, ist, sie meinen, dass die Bibel steht irgendwie in Widerstreit oder Widerspruch mit der Wissenschaft. Man denkt an die Verfolgung von Kopernikus oder Galileo, der Probleme hatte mit der Kirche, weil die Kirche nicht auf der Bibel ihre Annahmen aufbauten, sondern auf der Schrifttum und der Philosophie von Aristoteles. Galileo hat niemals die Bibel widersprochen. Eigentlich, die Bibel macht es deutlich, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Weltalls ist und dass die Erde dreht sich um eine Achse, dass sie hängt auf dem Nichts. Dass Gott die Achse der Erde bestimmt hat im äußersten Norden, das geht aus das alte Buch, der älteste Buch der Bibel hervor, Hiob. Aber er widersprach Aristoteles. Und heute meinen, dass die Bibel im Widerspruch zur Wissenschaft steht. Ich werde nie vergessen, eine Vortragsreihe in der DDR, vor vielen Jahren, da kam ein Universitätsprofessor, ein Biologe, auf mich zu. Er sagte, ich heiße Jan, ich bin Atheist. Das ist mir nie passiert vorher, dass jemand sich vorstellt als Atheist. Er sagte, ich will wissen, nach Ihrem Vortrag, was Sie sagen zu der Bibel und Wissenschaft. Und wir haben begonnen zu diskutieren. Ich sagte, Herr Doktor, wissen Sie, ich rede mit Ihnen nicht über die Evolution, da sind Sie mir wirklich überlegen. Aber was, wenn wir reden? Und ich sagte ihm, wissen Sie, wenn Sie meinen, dass Sie ein veredelter Affe sind oder hochentwickelter Urschleim, wissen Sie, Sie können glauben, was Sie wollen, letztlich. Aber ich würde lieber mit Ihnen reden über Physik. Und wir sprachen etwa eine Stunde in Beisein seiner Frau, die Biologieprofessorin im Gymnasium war, über die Entstehung des Universums. Wir gingen zurück dort, wo das Vorstellungsvermögen der Physiker zusammenbricht. Vor 15 Milliarden Jahren, Planckzeit 10 minus 43 hochgeschrieben sozusagen, die erste Bruchteil der ersten Sekunde des Universums. Wir sprachen von den 100 Milliarden Milchstraßen zusammengepresst auf einem kleinen Raum so groß wie ein einziger winziger Atom. Alles unter unvorstellbarer Hitze und Spannung. Wir redeten von den vier Gewalten des Weltalls, Elektromagnetismus, stark und schwach, Atomkraft und Schwerkraft, die damals vereint sein müssten in einer einzigen, nie von der Wissenschaft beobachteten Urkraft. Wir redeten von dem Urknall. Und wie das Universum begann, sich allmählich auszudehnen und zu formen. Und ich sagte Professor Jan, wissen Sie, Sie wissen die Geschichte der Wissenschaft und Sie wissen, dass vor 100 Jahren ein Mensch wie Sie argumentieren würde von der Ewigkeit des Universums. Sie würden sagen, Materie, Energie ist nicht geschaffen, wird nicht zerstört. Das Universum ist immer da gewesen und nichts hat sich im Wesentlichen verändert. Aber jetzt wissen Sie, dass diese atheistische Annahme falsch ist. Und Sie selbst glauben an einen Anbeginn. Wo kam die Information her? Nicht nur Materie, nicht nur Energie, wo kam die Information her? Aus dem unser Universum besteht. Und wir haben länger geredet, etwa eine Stunde. Und ich war enttäuscht, denn die Leute kamen nicht mehr zu meinen Vorträgen. Und dann kam ein junger Schüler und er sagte, wissen Sie, die Frau Professor hat uns in der Schule erzählt von ihrem Vortrag. Sie hat uns alle gewarnt. Sie sagte, es gibt einen Amerikaner da in der Stadt und er glaubt, er redet nicht über Evolution, er bestreitet auch den Urknall nicht ab, aber er kann doch beweisen, dass es einen Gott gibt. Und ich warne euch, geh nicht hin. Und er sagte, und deswegen bin ich da. Wie gibt es sowas? Dass man eine freundliche Stunde mit Menschen verbringt, die einem in vielem überlegen sind. Und sie wollen nicht weiterkommen. Sie warnen Menschen vor der Möglichkeit, dass es einen Gott sein könnte. Ist Materie, ist Energie ewig? Das ist nicht eine wissenschaftliche Frage, das ist eine philosophische Frage. Denn die Wissenschaft kann mitnichten in einem Labor die Dinge wiederholen, die damals in der Vergangenheit passierten. Wenn Sie das glauben, dann haben Sie einen sehr großen, aber blinden Glauben. Wenn Sie glauben, dass Materie ewig ist. Im Anbeginn sprach Gott. Und im Neuen Testament lesen, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Im Anfang war das Wort, die Botschaft, sagt Johannes. Im Anbeginn sprach Gott, schreibt Mose im ersten Buch Mose. Was heißt das? Am Anfang war die Information da, das Wesentliche. Er hat alles bereitet, so dass das Sichtbare nicht aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden, geworden ist. Das sagt die Bibel. Manche meinen, dass die Archäologie hätte die Bibel längst überlegt und die Frau Professor Dr. Magister, wie sie heißt, hat versucht von der Archäologie immer wieder zu reden mit den Kindern. Das Problem war, dass ihr Material uralt war und in Stamm, weißt du, zum Teil die Leute an der theologischen Fakultät zitieren immer noch Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Zum Teil haben sie gar nicht irgendwie überzuckert, was man heute schon entdeckt hat. Aus der rationalistischen Kritik der Vergangenheit kommen immer noch viele Theorien. Lass mich ein paar Quellen aus dem 20. Jahrhundert Ihnen vorlesen. Zuerst Nelson Glück, der namhafte jüdische Archäologe. Es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Weiterhin sprach er von dem fast unglaublichen genauen historischen Gedächtnis der Bibel, insbesondere wenn es noch durch archäologische Fakten untermauert wird. Und dann vielleicht der größte Archäologe unseres Jahrhunderts, Albright, es kann kein Zweifel bestehen, dass die Archäologie die Geschichtlichkeit der alttestamentlichen Überlieferungen im Wesentlichen bestätigt hat. Oder Miller Burroughs, der bekannte Archäologe von Yale University, die Archäologie hat in vielen Fällen die Ansichten moderner Kritiker widerlegt. Sie hat vielfach gezeigt, dass diese Ansichten auf falsche Annahmen und unrealen, willkürlichen Schemata historischer Entwicklungen berührte. Aber leider meinen viele immer noch, dass die Bibel nicht im Recht sein kann. Manchmal meint man, dass die Manuskripten nicht zuverlässig sind. Ich habe Perestroika gelesen vor einiger Zeit, vor einigen Jahren. Das Buch ist heute passé. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, dann habe ich da vorne geschaut. Ich sage, aus dem Amerikanischen übersetzt. Ich dachte, das ist so lustig. Ich lese eine deutsche Übersetzung von einem Buch, das Buch wurde übersetzt aus Amerikanischem und ursprünglich aus Russischem. So, Russisch, Amerikanisch, Deutsch. Aber heißt das, dass das nicht die Gedanken von Gorbatschow sind? Ich meine, wir gehen davon aus, dass die Bibel etwa wie Stille Post überliefert wurde und dass das sehr ungenau wurde, weil es so oft übersetzt und überliefert wurde. Aber heute die Wissenschaft der Bibelkritik ist so weit, dass sie die verschiedenen Versionen in verschiedenen Sprachen, Latein, Koptisch, Griechisch, Syrisch übersehen können. Sie haben tausende von uralten Manuskripten des Neuen Testaments. Und durch den Vergleich der verschiedenen Versionen, sie können die Varianten in der Übersetzung oder in der Überlieferung feststellen und sogar feststellen, wenn sie reingekommen sind. Heute wie nie zuvor kann man wirklich sehr nah, unglaublich nah an den Urtext des Neuen und Alten Testaments reinkommen. Es gibt über 9000 existierende Kopien früherer Versionen. Überlegt mal das. Vergleicht das mit den alten Büchern der Antiken, die Kriege von Caesar. Unser ältestes Manuskript kommt von 900 nach Christus, war schon 1000 Jahre alt. Schaut diese anderen Beispiele an. Ihr habt das auf eurer Overhead-Folien. Die Bibel ist unvergleichlich in ihrer von Manuskripten belegt. Unvergleichlich. Aber heute Abend will ich mit euch lesen von Lukas Evangelium ein paar Verse. Und ich möchte euch erzählen, was mich überzeugt hat, dass man der Bibel glauben kann. Und zwar das, was Hunderttausenden von Juden im ersten Jahrhundert überzeugt hat. Seht ihr, die Juden hatten keine Probleme mit Archäologie und mit Überlieferung und mit all diesen anderen Fragen. Sie waren wirklich nah an der Quelle. Wieso gab es, dass Hunderttausende von Juden bekehrten sich auf einmal zu Jesus Christus? Ich möchte heute Abend den Grund kurz vortragen. Lukas Evangelium Kapitel 24. Das ist Seite 119 in eurem weißen Neuen Testament. 119. Lukas 24, wir lesen ab Vers 21. Hier redet Jesus mit den zwei Jüngern unterwegs nach Emmaus von Jerusalem an dem Tag seiner Auferstehung. Sie sagten dem Fremden, sie erkannten in den Fremden Jesus noch nicht. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, O ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen alttestamentlichen Schriften das, was ihm betraf. Beachtet, dass Jesus ausgehend von den schon vorhandenen alttestamentlichen Manuskripten, ihnen erzählte von dem Leiden und von der Auferstehung und Herrlichkeit des Messias, der dort versprochen wurde. Schauen wir jetzt Vers 44 an. Das Gleiche tat er mit seinen 11 Jüngern. Sie waren vor Angst vor der Behörde, haben sie sich verschanzt in einer Wohnung, Türe verriegelt, Fenster verriegelt, und Jesus erschien in ihrer Mitte. Vers 44, er sprach zu ihnen, diese sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, auf das alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Und er öffnete mit ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Das Evangelium breitete sich seuchenartig aus in der damaligen Welt. Und wie? In jeder Großstadt im Römischen Reich war eine Synagoge. An jeder Stadt, wo 10 jüdische Männer zusammenkamen, um die Schrift zu lesen, gründeten sie eine Synagoge. Und in jeder Synagoge waren Schriftrollen von dem gesamten Alten Testament, das ist circa so viel von der Bibel, die jüdische Bibel, war vorhanden in griechischer Sprache, in jeder Synagoge, in jeder großen Stadt, in dem ganzen Römischen Reich. Und die Apostel hatten ein leichtes Spiel damit. Die sind reingekommen ins Dorf. Am Samstag sind sie in die Synagoge gegangen. Am Samstag wurde es vorgelesen aus dem Alten Testament. Und sie ergriffen das Wort. Und sie haben den Juden gepredigt, dass sie kennen den Messias. In Jesus ist all das erfüllt, was die Propheten vormals verheißen hatten, was der Messias sein und tun würde. Eine uralte Argumentation. Beachtet, das Alte Testament entstand über einen Zeitraum von circa 1000 Jahren. Die ältesten Bücher sind Hiob und dann die Mosebücher. Die Mosebücher geschrieben im 15. Jahrhundert. Wir haben die Psalmen von David, ein Buch entstanden 1000 Jahre vor Christus. Die großen Propheten des Alten Testaments schrieben in der Zeit nach David bis Malachi im 5. Jahrhundert, etwa 450 vor Christus oder 400 vor Christus. So in dieser Zeit, von 1000 Jahren, schrieben eine Schar jüdischer Männer, die zum Teil jahrhundertelang auseinander lebten, aber all ihre Bücher kommen zusammen mit einer einzigen Botschaft über die Person des kommenden Messias. Das Buch war geschrieben ursprünglich in hebräischer Sprache, die Bücher, ein Buch in Aramäisch zum Großteil, und wurden auf Befehl des ptolemäischen Königs in Alexandrien übersetzt auf Griechisch für seine große Bibliothek. Die Überlieferung sagte, 70 jüdische Gelehrten übersetzten das Werk von Hebräisch auf Griechisch, und so ist das Werk genannt heute die Septuaginta, das Werk der 70 Gelehrten. Und das war schon vorhanden und verbreitet 200 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Das ist wichtig zu wissen. Wir reden nicht von irgendwas, was in einer Ecke behauptet oder erzählt wurde. Wir reden von einem Geschichtsereignis oder Geschichtsphänomen, von der Entstehung von jüdischen Schriften über 1000 Jahre, von deren Übersetzung in Raum und Zeit. Und sie waren allenthalben bekannt in der damaligen Welt. Wir haben sogar die Schriften von Qumran heute, die wahrscheinlich älter als Jesus Christus sind. Und was interessant ist, unser Altes Testament, die älteste gute Manuskripten, die wir hatten, war der Masoretische Text. Entstand im 9 Jahrhunderten vor Christus. Und das ist ein großer Zeitraum, der Überlieferung. Auf einmal, ab das Jahr 48, hatten wir große Teile des Alten Testaments, die schon 900 Jahre jünger waren. 900 Jahre Überlieferungszeit. Und die Fehler, die man feststellt in der Überlieferung über 900 Jahre, beziehen sich im Wesentlichen auf Buchstaben und Rechtschreibung. Und in der deutschen Sprache soll man das wohl verstehen können. So, wir haben gut überlieferte Schriften, auch vom Alten Testament. Und die Schriften waren gekannt und gelesen in der ganzen damaligen Welt. Und heute lese ich mit euch ausnahmsweise einen Text, nicht aus dem Neuen, sondern aus dem Alten Testament, von der jüdischen Bibel. Schaut diesen Text an. Auf der hinteren Seite habt ihr ein paar Overhead-Folien kopiert. Und auf der Vorderseite Jesaja Kapitel 53. Das wollen wir lesen zusammen. Bald irgendwann in dem März in den Synagogen werden sie so weit in ihrem Kirchenkalender sein, dass sie in dem letzten Teil von Jesaja lesen. Wisst ihr, in der Kirche liest man die Evangelien fortlaufend. Und in der Synagoge liest man vom Gesetz, von den Psalmen und von den Propheten, wie wir gerade gelesen haben, wie Jesus gesagt hat in Lukas 24. Und irgendwann in den nächsten Monaten kommen sie so weit, dass sie diesen Text lesen sollten. Aber sie werden lesen Kapitel 52 und sie werden wiederum anfangen mit Kapitel 55. Der Text, den wir lesen heute Abend, steht in jeder jüdischen Bibel. Aber er wird nicht oft vorgelesen. Und wir werden heute Abend erfahren, warum. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm Jahwehs, das ist des Herrn, offenbar geworden? Wem ist der Messias offenbar geworden? Beachte hier. Die alttestamentlichen Schriften nehmen vorweg, dass wenn Messias kommt, man nicht an ihn glauben wird. Und Messias ist wie ein Reis vor Gott aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Hier ist die Einzigartigkeit dieses Mannes. Jesus unter der ganzen Menschheit, unvergleichlich. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, wo man nichts dergleichen erwartet. Er hatte aber keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Kurz und bündig gesagt, er entsprach die Erwartungen des jüdischen Volkes nicht. Sie wollten einen glorreichen Herrscher, sie wollten einen militärischen Feldherr, der das Joch der römischen Legionen brechen würde. Mit ihm waren sie nicht zufrieden. Vers 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Jesus sagte seinen Jüngern, und Petrus wollte es nicht wahrhaben, ich muss nach Jerusalem. Und ich werde verworfen von den Ältesten, Schriftgelehrten, Pharisäer und Priester. Und gekreuzigt werden, am dritten Tag werde ich auferstehen. Sie wollten es nicht wahrhaben, aber es war schon klar, er wird verworfen. Für wahr hat er unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Überall, wo Jesus ging, heilte er Menschen. Seine Botschaft und sein Dienst brachte übernatürliche Heilung. Es war, als ob er die Leiden und Schmerzen des jüdischen Volkes auf sich genommen hat. Als ob er sich tief gebückt hatte mit seinem starken Schulter, die Gebrechlichkeiten der Menschen auf sich nahm. Doch um unseretwillen, unsere Übertretung willen, war er verwundet. Und um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn, Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Frage ist, wie die Jesaja stellt im ersten Kapitel. Er zitiert Gott und er sagt in Frustration, er klagt sein Volk an, Himmel und Erde sind seine Zeugen. Und er sagt, selbst ein Esel ist so klug, dass er seinen Meister kennt. Und ein Ochs, so blöd wie er ist, weiß, wo er seine Futter her hat. Aber Israel kennt ihren Gott nicht. Sie sind von mir abgewichen. Wie werde ich Israel jemals für eine Beziehung mit mir gewinnen? Ich habe sie gezüchtigt. Ihre Felder sind verbrannt. Ihre fremde Herren haben ihr Güter geraubt. Von Schädel bis zur Sohle sind sie voller Striemen und ihre Wunden sind nicht mit Öl behandelt oder ausgepresst. Und alles, was ich tue, vermehrt nur den Abfall bei ihnen. Gott beginnt das Buch Jesaja mit Frustration darüber, dass er in seinem Retterwillen und er in seiner Züchtigung als Vater irgendwie das Herz des Volkes nicht erreichen kann. Und so man liest 52 lange Kapitel, bis man kommt zu der Lösung, wie Gott sein Volk für sich einmal gewinnen wird. Und ich möchte euch sagen, hier ist wie Gott mich gewonnen hat. Nicht durch meine Striemen, nicht durch meine Wunde, nein, um meiner Übertretung willen wurde er verwundet, um mein Vergehen willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir irrten umher wie Schafe, Vers 6. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Das eigenwillige Umherirren bezeichnet die Bibel als Sünde. Jesus musste dafür gerade stehen. Vers 6, 7. Er wurde misshandelt von den römischen Soldaten natürlich und vorher von den Dienern des hohen Priesters. Aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Weder Pilatus noch Herodes konnte es glauben. Sie waren gewohnt, dass Leute betteln, dass Leute drohen, dass Leute weinen. Dass sie alles tun, um sich zu verteidigen. Und hier stand Jesus vor ihnen ruhig und verzichtete auf die Verteidigung. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er ist hinweggenommen aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Nachkommen aussprechen? Er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Er starb kinderlos mit 33 Jahren. Für einen Jude eine Tragödie. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Im üblichen Fall hätte man einen Verbrecher entsorgt im Hinnomtal. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Der Ratsherr, ein Nationalrat, einer der 70 einflussreichen Männer im Lande, Josef von Arimathea, ein edler Mann, hat Pilatus um seine Leiche gebeten und Jesus begraben in seiner eigenen Gruft. Er ist bei einem Reichen gewesen in seinem Tod. Wieso? Beachtet etwas, was über keinen Menschen in diesem Zimmer gesagt werden kann, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Sein makelloses, einzigartiges Leben. Und dann ein Vers, der für mich sehr schwer zu verstehen ist und so wunderbar. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat Jesus leiden lassen. Wie kann das sein, dass das Gottes Wille war? Gott hat immer wieder gesagt, siehe da, da ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich bin begeistert von ihm. Aber es gefiel ihm doch, Jesus einmal zu zerschlagen. Warum? Die zweite Vershälfte sagt es an, wenn er sein Leben als Schuldopfer gestellt haben wird. Jesus starb als Schuldopfer. Wie er vorgestellt wurde von dem Täufer, siehe da das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnahm. Jesus ist das Gegenstück zum Opfertier im Alten Testament. Hat der Schuldige, der Sünder, seine Hände auf den Kopf des Tieres, des Opfertieres aufgelegt, seine Sünde öffentlich vor dem Priester ausgesprochen. Und dann der Übertreter, der Sünder, hat eigenhändig das Schaf oder das Rind umgebracht. Ein Bild oder Sinnbild dafür, dass seine Sünde tötete dieses Tier, verantwortlich war. Und im bildlichen Sinn wurde seine Schuld, und es ist nur ein Bild, übertragen auf das schuldlose Opfertier. Jesus kam, um für uns stellvertretend zu sterben am Kreuz, wenn wir uns nur mit ihm als Opfer identifizieren. Daher war Gott bereit, ihn zu opfern. Und wenn er sein Leben gestellt haben wird, Vers 10, so wird er Samen sehen und Gott wird seine Tage verlängern. Das heißt, er wird doch Nachkommen sehen, obwohl er stirbt kinderlos, denn Gott wird ihn auferwecken. Inwiefern wird er Nachkommen sehen? Das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele am Kreuz wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird auf sich leiden. Inwiefern wird er Nachkommen sehen? Dadurch, dass er stirbt, stellvertretend für Menschen wie uns. Und Menschen wie uns, die zu ihm kommen. Und uns ihm anvertrauen und Gottes Kinder werden. Ja, wir sind der Nachkommen. Wir sind die Kinder dieses Mannes. Dadurch, dass er unsere Vergehen auf sich lädt. Vers 11. Darum werde Gott ihm die Großen zuteil geben. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Es waren drei Kreuze an dem Tag, nicht eins. Er war den Übertretern beigezählt worden. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan, als er betete, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Diese Worte, hätte ich sie bloß vorgelesen, wäre jeder von uns, der in Katechismus war oder Religionsunterricht gehabt hat, hätte jeder von uns gewusst, es geht um Jesus. Es ist so offenkundig, dass Jesus in seinem Leben im ersten Jahrhundert derjenige ist, der hier beschrieben wurde. Das Wunderbare aber ist, dass dieses Buch geschrieben wurde im 8. Jahrhundert vor Christus. Dass dieses Buch verbreitet war in der ganzen Welt, selbst in der Lingua Franca, in der Handelssprache des damaligen Römischen Reiches, in Griechischen. Und als die Apostel herumkamen und Sabbat für Sabbat in die Synagogen gingen, haben sie immer wieder die jüdischen Schriften aufgemacht und fast egal aus welchem Buch sie lasen, konnten sie hinweisen auf den Mann, der erfüllte die prophetische Äußerungen. Ihr habt ein zweites Blatt, das werden wir nicht im Detail lesen. Ich möchte es euch nur zeigen. Zum Beispiel der erste Text. Die Rede vom ersten Buch der Bibel, von der dritten Seite der Bibel, ist schon davon, dass Nachkommen einer Frau wird Satan besiegen. diese Pro-Evangelium wird entfaltet und weitergeführt. Jesaja selbst schreibt, dass der Herr uns ein Zeichen geben wird. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Das heißt Gott mit uns. Hier ist ein Zeichen. Hier ist, wie der Messias kommt. Er ist von einer Jungfrau geboren. Leute, das ist nicht auf apostolischen Schädeln gewachsen. Das war nicht eine Theorie, um Jesus etwas glorreicher zu machen. Das war schon etwas verkündigt 700 Jahre, bevor es passierte. Eine Jungfrau wird ein Kind geboren, bären. Und dieses Kind wird in Galiläa aufwachsen, Jesaja Kapitel 9. Er wird aber der starke Gott, der Allmächtige selbst sein. Und er wartet, um den Thron Davids zu besteigen. Micha Kapitel 5, da unten links. Der Richter Israels, der Messias, wird geschlagen auf dem Bachen, schreibt der Prophet. Und dann ist die Rede von seinem Geburtsort. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, er war wie Hütschlag, um unter den Tausenden von Juden zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Als die drei Magier oder Sterndeuter nach Jerusalem gekommen sind, in der Annahme, dass der König der Juden dort geboren wird, als sie in den königlichen Hof des Herodes eintraten mit der Frage, Herodes hat nicht gewusst, wo der Messias geboren werden sollte. Er kannte seine Bibel nicht. So er rief die Theologen. Und die Theologen sagten, in Bethlehem. Denn es steht in Micha. Es wurde geschrieben vor 700 Jahren. Er wird geboren in Bethlehem. Und so Herodes lässt alle Kinder in der Umgegend umbringen. Und dann liest man im Propheten Jeremia, dass Rahel, eine Frau von Jakob, die gestorben ist in dieser Gegend, dass sie beweinen wird ihre Kinder. Denn ein Kindermord großen Ausmaßes wird stattfinden in der Umgebung von Bethlehem. Aber Leute, das stand schon Jahrhunderte in der Bibel. Zacharia erzählt von seiner Verrat um 30 Silberlinge. Psalm 22 am hinteren Blatt. Geschrieben 1000 Jahre vor Christus von dem König-Propheten David. Oder Propheten-König, besser gesagt. Beginnt mit diesen bekannten Worten. Ich meine, die Musik muss lustig gewesen sein. Der Text war Hirschkuh der Morgenröte. Das klingt wie etwas vom Pongauer Viergesang. Aber der Text ist nicht lustig. Beginnt mit diesem Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus gerufen hat am Kreuz. Und dann die Klage. Oh Gott, ich habe dir vertraut vom Mutterschoß weg. Als kleines Kind habe ich schon auf dich vertraut. Du hast nie die Großen des Alten Testaments in Stich gelassen, als sie an dich glaubten. Ich aber, Vers 6, bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und von Volk verachtet. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie reißen die Lippen auf, sie schütteln den Kopf. Er vertraut auf den Herrn. Der Herr errette ihn, befreie ihn, wenn er Lust an ihn hat. Und wir denken hier an die Verspottung unseres Herrn, als er am Kreuze hing. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, es ist zerschmolzen mitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinen Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Eine Rotte von Übeltätern haben mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen auf mich und sehen an mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich. Und über mein Gewand werfen sie das los. Und dann ist die Rede von Auferstehung. Offenbar eine Beschreibung einer Kreuzigung. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt durch das Hängen am Kreuz. Er zieht sich auf am Kreuz. Er muss das tun, um zu atmen. Und oben wird der Schmerzen zu viel, der Druck zu viel auf seine Knochen und seine Füße und Hände. Und so er bricht zusammen, aber er muss doch atmen. So er zieht sich wieder hoch. Und es ist bekannt, dass damals die Gelenke der Menschen auskegelten, als sie hingen stundenlang am Kreuz. Er war furchtbar dürstig, seine Zunge klebt an sein Zahnfleisch. Er wurde doch in der Nacht ausgepeitscht, verlor viel Flüssigkeit, hatte einen furchtbaren Durst. Seine Hände und seine Füße waren durchbohrt. Ich mag die gehörlosen Sprache, ich schaue so gerne, wenn sie sprechen miteinander. Ich liebe das Wort Jesus. Sie sagen, Jesus, Jesus, er ist derjenige mit den durchbohrten Händen. Seine Hände und Füße. Und selbst ist die Rede hier davon, dass die römische Henker das Loswerfen über seinen letzten Besitz, sein schönes Unterkleid. Das wurde geschrieben, nicht von Aposteln Jesus, nach der Tatsache. Das war geschrieben von einem bekannten König und gesungen in den Synagogen. Das ist das Wort von David, der prophetisch beschreibt den größeren König, der eines Tages verworfen wird, der Messias. Wisst ihr, wenn wir Zeit hätten, könnten wir den ganzen Abend, ich bin Geschichte dazu, könnten wir den ganzen Abend vom Alten Testament Bibeltext nach Bibeltext lesen und zeigen, wie in allen alttestamentlichen Büchern, außer Esther, da habe ich noch keinen Vers gefunden. Tut mir leid, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ist eine Prophetie, wo es geht um den Messias, der einmal kommen soll, um sein Volk zu erlösen. Ich möchte mit euch ein Experiment machen, um zu zeigen, was dieses Phänomen wirklich bedeutet. Ich möchte euch bitten, alle aufzustehen, und ich verspreche, ich bringe niemanden in Verlegenheit. Okay? Ich suche jemanden heute Abend, und ich will sehen, ob er hier oder ob sie hier ist. Ich suche einen Ehemann. Und so, wenn Sie eine Frau sind, dann können Sie Platz schon nehmen. Wenn Sie nicht verheiratet sind, dann können Sie ebenfalls Platz nehmen. Nur die Ehemänner sollen stehen bleiben. Ich suche einen Ehemann. Es sind viele Ehemänner hier heute Abend. Und mit idealer Familiengröße, mit zwei Kindern bitte. Es sind doch einige hier mit zwei Kindern. Hätte sagen zwei, können zwei oder mehr. Und dann, um es einfach zu machen, ich werde nicht um eine Raketenwissenschaftler bitten heute Abend. Gibt es hier einen Handwerker mit zwei Kindern, der mit der Mutter verheiratet ist, bitte? Okay, ein Handwerker. Gut, es sind noch einige hier. Könnt stehen bleiben. Aber einen Linkshänder suche ich. Naja, vielleicht ist er hier. Ich suche einen Linkshänder mit der Augenfarbe blau. Hier unter den Germanen sollte das nicht so selten sein. Dann nimm Platz. Ich hätte gefragt, ob einer bei der Feuerwehr ist. Das ist nicht so viel verlangt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die gesuchte Person unter uns ist heute Abend, bei dieser Menge von Leuten habe ich geschätzt, habe ich errechnet mit meinem Computer, ist 2 × 10, 5 hochgeschrieben. Das heißt, dass es etwa 200 solche Menschen gibt in Österreich, die diese Beschreibung genau passen. Etwa 200 solche Menschen in Österreich. Ein Wissenschaftler von Massachusetts Institute of Technology, das ist übrigens die Universität, wo die größte Anzahl von Nobelträgern in der ganzen Welt herkommen, Nobelpreisträger, hat eine Computerstudie gemacht über die Wahrscheinlichkeit der Prophezeiungen von Jesus. Er hat bloß 8 der 300 erfüllten Prophezeiungen. Es sind 300, ihr habt nur einige gelesen heute Abend. 8 der 300 hat er programmiert. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem Menschenleben erfüllt werden? 1 × 10, 17 hochgeschrieben. Das kann man folgendermaßen verdeutlichen. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Aber wenn wir nehmen würden, ein 5-Mark-Stück, ein Münze, und wir ganze alte Bundesrepublik, die alte Bundesländer, etwa 60 Zentimeter tief mit 5-Mark-Stücke, das sind so viele. Und wenn ein Blender, wenn wir nehmen ein 5-Mark-Stück, wir werfen es irgendwo in der Mitte bei Frankfurt oder etwas, wir rühren alles zusammen und wir geben einem Blinden einen Versuch, dass er den richtigen erwischt. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch erfüllt in einem Menschenleben die Prophezeiung in Jesus Christus, abgesehen von der Frage, ob der übernatürliche Seite oder nicht, das ist die Wahrscheinlichkeit. Now, ich habe kein Beispiel davon, um das zu verdeutlichen. Aber wisst ihr, mein Computer ist 4-mal abgestürzt, als ich das geschrieben habe. Aber wir könnten heute, wenn wir Zeit hätten und ein paar Nachschlagewerke, um mein Gedächtnis zu erfrischen, zeigen, dass Jesus alle 300 erfüllt hat. Well, was bedeutet das? Ich weiß mit Statistiken, was hat der Churchill hat gesagt, ich glaube nur den Statistiken, die ich selber gefinkelt verändert habe. Ich will nicht einen Glauben aufbauen auf Statistiken. Ich will bloß nur eines sagen. Wie erklärt man dieses Phänomen? Wisst ihr, es sind Leute heute, die behaupten, Hellseher zu sein oder Propheten, wie Gene Dixon und Edgar Cayce und verschiedene Leute. Aber wenn 15% ihrer Prophezeiungen zutreffen, dann sind sie wirklich froh. Die sind wirklich froh. Und im Alten Testament, wenn eine Prophezeiung von einem Propheten nicht eintreffen würde, dann könnte man ihn steinigen. Es war wirklich schwierig, schwieriger Beruf. Wie können wir diese prophetische Genauigkeit erklären? Ich möchte behaupten heute Abend, dass der lebendige Gott spricht von der Zukunft, als ob sie die Gegenwart wäre. Und seine Aussprüche dann gewinnen in Raum und Zeit Gestalt. Wisst ihr, ich glaube, dass das Universum, ich sage, was ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass dieses Universum auf Gott zurückzuführen ist. Und dass sein Wort Energie hat und dass sein Wort schöpferisch ist. Und ebenso so die Bibel, sein Wort. Er sagt, das ist übernatürlich, aber wenn er redet von der Zukunft, als ob sie gegenwärtig wäre. Ja, das wäre übernatürlich. Der Schöpfer steht über die Natur. Der Hiob schreibt, das ist ein wunderbarer Satz, der Herr garnierte den Himmel mit Sternen. Na, wisst ihr, garnieren ist toll. Man nimmt einen langweiligen Eintopf. Weißt du, Eintopf, für meine Begriffe, ist eine Mischung aus einigen guten Speisen, Eier und Schinken, irgendwie zu einer langweiligen Mischung irgendwie gemacht. Es sieht langweilig aus. Und damit es nicht so langweilig ausschaut, dann nimmt man eine Scheibe Orange oder irgendwie was Schönes Grün und man garniert das, damit es schöner ist. Nur eine kleine Zierde. Gott garnierte den Himmel mit Sternen. Und der Gott, der das tat, er spricht und es ist so. Und ich möchte behaupten heute Abend, dass sein Wort hält ihre Kritik aus. Und ich möchte sie herausfordern, sticheln Sie und schauen Sie, ob sein Wort stichhaltig ist. Nehmen Sie die Zeit mit erwachsenem Verstand, beginnen Sie morgen, die Bibel zu lesen. Ich meine, nicht übertrieben 5 Stunden pro Tag, vielleicht 20 Minuten. Sein Wort ist zuverlässig. Sie können Ihr Leben draufsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie waren eine sehr gute Zuhörerschaft. Vergessen Sie nicht unseren Büchertisch und auch Einladungen, falls Sie einen Bekannten haben, der vielleicht nächste Woche gerne mitkommen will.